Wir sind ja eine wachsende Stadt. Wir haben jetzt ungefähr 1,9 Millionen Einwohner. Vielleicht werden wir irgendwann mal die 2-Millionen-Grenze überschreiten. Und diese mehr Menschen haben ein mehr Bedürfnis an Mobilität. Die Kanten der Stadt Hamburg, also von Hauskante zu Hauskante, sind ja gebaut. Das heißt, ich muss die mehr Mobilität auf derselben Fläche organisieren. Und das geht nur oder das geht leistungsfähig am besten dann, wenn der Einzelne im Durchschnitt weniger Platz einnimmt und das Auto ist einfach das Verkehrsmittel, was mit Abstand den meisten Platz benutzt. Und deswegen natürlich auch hat man im Kern dieses Thema, ob man im Stau steht, was nicht mein Ziel ist, hat man aber im Kern jetzt nicht mit dem Fahrrad oder nicht mit der Bahn, sondern das hat man immer nur mit dem Auto, weil es da so viele Autos gibt, die so viel Platz brauchen, dass sie dann auch im Stau stehen.
Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Herrmann. Ich bin Direktor am Institut für Mobilität der Universität St. Gallen. Und ich freue mich, einen ganz besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen, Senator Dr. Agnes Diaks von der Freien und Hansestadt Hamburg. Agnes, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, moin Andreas, herzliche Grüße nach St. Gallen.
Agnes, immer wenn ich in Hamburg bin, bin ich beeindruckt und fasziniert von dieser Stadt. Und es hat natürlich auch viel zu tun
Oh,
mit
vielen
der
Dank.
Mobilität, für die du ja verantwortlich bist als Senator für Verkehr und Mobilitätswende. Magst du so als Einstieg unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so einen kleinen Einblick geben, wo geht die Reise hin mit der Mobilität in deiner Stadt?
Ja, vielleicht fange ich, um den Zuhörern einen kleinen Einblick zu geben, einmal ganz, ganz, ganz vorne an. Und ganz, ganz vorne heißt, wenn man sich fragt, warum wurde Hamburg eigentlich gegründet, dann erzählen die Hamburger immer, ja, weil da ein Bischof aus Bremen kam und uns christianisiert hat. Dann sagen die anderen, nein, weil es der Hafen ist. Die Wahrheit lautet, weil man am Nordrand der Elbe einen kleinen, ich will mal sagen, Trampelpfad, vielleicht würde man sagen Straße heutzutage, aber da sind ja noch keine Autos gefahren, hatte, an denen man nördlich der Elbe lang marschieren konnte und an der Elbe die Alsterfurt hatte, also die Alster queren konnte. Und der Gründungsgrund von Hamburg ist eigentlich der Verkehr. Und das ist ein bisschen schnöde, aber sagt natürlich auch was über so eine Stadt aus. Und wenn man jetzt guckt, wo stehen wir? Wir stehen dabei, dass wir natürlich wie alle, ich glaube, Städte im deutschsprachigen Raum einen ziemlich guten öffentlichen Nahverkehr haben, ein anständig ausgebautes Fahrradnetz, aber immer noch auch zu viel Autoverkehr. Und da ist unser Ziel, das anzugreifen mit der Mobilitätswende und dabei, ich sage jetzt mal, ideologiefrei vorzugehen. Und zwar, dass wir sagen, wir fördern alles, was Mobilität ist und was die Menschen befähigt, ihre Mobilität auch ohne den privat besessenen Pkw vorzunehmen. Das heißt, das Zu-Fuß-Gehen, das Fahrradfahren, wir haben den öffentlichen Nahverkehr mit dem Deutschlandticket deutlich billiger gemacht, werden 36 neue Bahnhöfe in Hamburg in den nächsten 20 Jahren bauen. Aber eben auch das ganze Thema autonomes Fahren, Digitalisierung des Verkehrs spielt für uns eine wichtige Rolle. Übrigens auch Digitalisierung des Autoverkehrs, weil wir auch wollen, auch nicht wollen, dass Menschen, die Auto fahren, im Stau stehen.
Stichwort autonomes Fahren. Es gibt ja dieses ganz große Projekt in Oslo mit den 30.000 autonomen Shuttles bis 2030. Du hast in einem früheren Gespräch gesagt, ich glaube, 10.000 autonome Shuttles nach Hamburg. Wo steht dieses Projekt? Wann könnte das Realität werden?
Ja, vielleicht erstmal, wo steht man beim autonomen Fahren? Meine Einschätzung ist, das autonome Fahren ist im Prinzip da. Wir sehen es, dass es das in den USA, in San Francisco und auch einigen Städten in China gibt. Und gleichzeitig gibt es das aber auch noch nicht in Europa. Das liegt auch an einem, sag ich mal, höheren Regulierungsrahmen und auch einem anderen Sicherheitsbedürfnis und gerade im Vergleich zu auch amerikanischen Städten auch einer anderen, ja, wie soll ich sagen, Wuseligkeit in den Städten. Mit einfach mehr Menschen, die auf der Straße rumlaufen und Radfahrern und ja, einfach mehr Leben auf der Straße. Und man sollte eben davon ausgehen, das wird kommen. Es ist jetzt nur noch die Frage, wie lange dauert das? Und es ist so, dass momentan Volkswagen in Hamburg mit einem Auto oder nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Autos durch die Gegend fährt, ganz konkret dem ID.Buzz, der autonom fährt, der noch keine Straßenzulassung hat für komplett alleine fahren, aber wir wollen dieses Jahr in den Testbetrieb im On-Demand-Verkehr mit einer geschlossenen Nutzergruppe gehen, was auch dann autonom gefahren werden wird, natürlich noch mit Sicherheitsfahrer am Anfang. Aber das Ziel ist schon, und das ist ganz wichtig, dass dieses Projekt nicht nur, sag mal, ein weiteres Pilotprojekt ist, so wir fahren auf einem geschlossenen Krankenhausgelände mit 15 km/h durch die Gegend, sondern das ist ein Projekt, wo wir im Regelverkehr der Stadt Hamburg mit ganz normalen Geschwindigkeiten, das fühlt sich an wie ein menschlicher Fahrer, fahren werden und bei dem das Ziel ist, nicht ein Pilot zu sein, sondern die Basis für die Skalierung eines Projektes. Und an dem Punkt stehen wir und es kommt jetzt noch ein bisschen auf die Technik an, wann sie die Zulassung kriegt, aber dann kann das ganz schön schnell gehen. Man sollte also nicht glauben, wo wir stehen, wo vor, ich sag mal, vor 5 oder 10 Jahren, wo alle gesagt haben, morgen früh ist das autonome Fahren da, es kommt dann nicht, sondern es wird jetzt kommen.
Wenn man diese autonomen Shuttles in die Straßen bringt, dann erzielen die ihren Effekt ja nur, wenn man im Prinzip die privaten PKWs zurückdrängt. Wie erlebst du die Veränderungsbereitschaft, den Veränderungswillen der Menschen? Ja, ich habe immer den Eindruck, die Technologie kriegen wir schon irgendwann in den Griff, aber wir müssen im Prinzip auch die Herzen der Menschen erreichen und
den Menschen in den Griff kriegen.
Bitte? Ja.
Den Menschen in den Griff kriegen.
Ja, genau. Den Veränderungswillen der Menschen irgendwie motivieren. Wie erlebst du das? Du bist ja bestimmt da im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern rund um dieses Thema.
Also ich glaube, dass große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger weiß, dass sich was verändern muss und auch einen Willen zur Veränderung hat und trotzdem in ihrem Alltag sehr stark von Routinen geprägt ist, wie wir alle Menschen. Ich meine, wir müssen den ganzen Tag ganz viel entscheiden und da hilft es, zum Beispiel, wenn ich Politik mache, dass ich einfach jeden Tag ein weißes Hemd anziehe, dann weiß ich, es sieht adäquat und standardmäßig aus und ich kann gut durch den Tag gehen und muss mir keine Gedanken darum machen, was ich da eigentlich mache. Und so funktioniert Mobilität auch, dass wir ganz, ganz viele Routinen haben jeden Tag und wenn man sich selber prüft, dann fährt man heute den Weg, den man gestern gefahren hat und meistens mit demselben Verkehrsmittel. Und die Frage, wenn man davon ausgeht, es gibt einen Willen zur Veränderung, zumindest bei großen Teilen der Bevölkerung und die meisten sind da auch gar nicht so ideologisch unterwegs, dass die sagen, ich fahre nur Fahrrad oder ich fahre nur Auto, sondern viele Menschen nutzen mehrere Verkehrsträger, meistens mindestens 2, also zu Fuß gehen tun fast alle und einen weiteren Verkehrsträger nutzen sie auch, dass sie auch selber erkennen, wie kann sich das eigentlich verändern und dazu muss man, glaube ich, an 3 Orten quasi ansetzen. Das eine ist das, was du selber sagst, wie gewinnen wir eigentlich die Herzen? Also wir brauchen eine Debatte darüber, wir brauchen ein Gespräch in einer Stadt darüber, wir brauchen sozusagen, wir müssen miteinander diesen Prozess organisieren. Also sprich, wenn mein Nachbar während Corona gesagt hat, oh, jetzt fahre ich mal mit dem Fahrrad, weil das ist mir im Bus zu eng und sagt, hat auch ganz gut geklappt, dann fährt er auch morgen mit dem Fahrrad und dann kann der mit seinem nächsten Nachbarn darüber reden, dass das vielleicht ganz okay war und dass man das auch macht und man hat eine Vorbildfunktion für diese Fragestellung. Das zweite ist, wenn ich will, dass Menschen Fahrrad fahren oder auch den öffentlichen Nahverkehr anbieten, dann muss ich Radwege anbieten oder auch Verbindungen anbieten im öffentlichen Nahverkehr, die auch konkurrenzfähig sind, die auch von der Zeiteinheit her passen, wo man sicher weiß, dass man beim Ziel ist, an einem bestimmten Punkt, also die nicht dauernd zu spät kommen. Und das Dritte ist, oder ich sag mal, das Zweite ist, da muss ich natürlich die Infrastruktur bereitstellen. Und das Dritte ist, wenn ich das dann gemacht habe, ist es natürlich auch so, dass man sich überlegen muss, darf das Autofahren noch weiterhin, das privat besessene Autofahren weiterhin so attraktiv sein, wie es bisher ist. Es schließt sich zum gewissen Grad aus, weil wenn man sozusagen breite Fußwege bauen möchte, damit Menschen dort aneinander vorbeikommen, dann impliziert das schon, dass ich dafür Platz brauche, den ich woanders hernehmen muss. Wenn ich eine Busspur baue, brauche ich auch Platz, den ich wo hernehmen muss. Und es schließt sich nicht komplett aus, aber es ist natürlich eine Veränderung. Und diese Veränderung versuchen wir zu organisieren mit einer gesellschaftlichen Akzeptanz.
Wenn ich dir zuhöre und wir kennen uns jetzt auch schon länger, spüre ich so diesen positiven Gestaltungswillen hin zu einer anderen Mobilität. Inwieweit fühlst du dich eigentlich unterstützt. Ich habe dem Herrn Wissing schon oft zugerufen, wir brauchen mal einen größeren Plan für Deutschland. Wir brauchen eine Modellstadt wie Hamburg, die vom Bund massiv unterstützt wird, dass wir mal in großem Stile Veränderungen herbeiführen, weil die Dinge müssen ja zusammenwirken. Du hast es angedeutet, wir müssen Straßen verändern, autonome Shuttles reinbringen, private PKWs zurückdrängen. Und was wir in Deutschland machen, so ist mein Eindruck, wir machen ja in einer Stadt machen wir dort etwas Kleines, in einer anderen Stadt wieder was Kleines. Wir bräuchten mal so diesen großen, mutigen, positiven Wurf. Fühlst du dich da irgendwie einsam mit allem, was du tust? Oder siehst du da irgendwo Backing auf allen politischen Ebenen?
Ja, also zunächst einmal möchte ich Herrn Wissing ein bisschen Schutz nehmen. Ich komme nicht nur persönlich gut mit ihm klar und halte ihn für einen guten Kerl, sondern Herr Wissing steht vor einer ganz großen Aufgabe. Jetzt nur, du bist ja Schweizer und darfst immer mit der SBB fahren, ich muss immer mit der DB fahren und da sieht man schon den Unterschied. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass viele Verkehrsminister vor Herrn Wissing die Aufgabe, die Infrastruktur zu sanieren, sträflich vernachlässigt haben und auch das richtig gehend vergessen haben. Und wenn man eine vernünftige Bahn will, wird man da irgendwas zwischen 50 und 100 Milliarden Euro investieren müssen in Deutschland. Und Herr Wissing hat jetzt 27 Milliarden Euro zusätzlich aufgetrieben. Das ist eine große Leistung und hat dabei auch aus meiner Sicht jetzt ein entscheidendes Gesetz, nämlich das neue Bundesschienenwegeausbaugesetz auf den Weg gebracht, was auch bestimmte andere Weichenstellungen, das wird jetzt ein bisschen zu ins Detail gehen, hier zu erklären, auf den Weg bringt. So. Das heißt, der macht da eine ganze Menge und du hast ja gesagt, das Thema Modellstadt. Ich habe sogar mit ihm für Hamburg eine Absichtserklärung, Hamburg zur Modellstadt für moderne Mobilität zu machen. Die hat jetzt im Kern drei Punkte. Das eine ist, wir wollen hier den Weltkongress für den öffentlichen Nahverkehr organisieren. Das werden wir 2025 und 2027 machen. Das zweite ist, wir haben gesagt, wir wollen autonomes Fahren im großen Umfang im öffentlichen Verkehr einsetzen. Und das dritte ist, wir wollen unser gesamtes S-Bahn-System digitalisieren. So, und bei diesen ganzen Themen, gut, da hakt das auch immer links und rechts, aber im Prinzip sind wir da off track. Insofern fühle ich mich unterstützt, was aber natürlich und auch gut unterstützt, was aber natürlich nicht heißt, dass man noch mehr machen kann. Jetzt ist aber auch dafür nicht überall Herr Wissing verantwortlich, sondern natürlich auch der politische Wille in Hamburg. Sie brauchen ja am Ende oder du brauchst am Ende ja einen Willen, das auch umzusetzen, weil es natürlich dafür auch Konflikte gibt. Aber, und das geht in dieser Verkehrspolitik, wo viele Leute ja jeden Tag unterwegs sind, auch ein bisschen, wird ein bisschen vergessen. Ich glaube, dass wir große Schritte vorankommen und ehrlicherweise in Hamburg es schaffen, große Schritte durchaus im Konsens zu gehen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen, um das zu greifen. Ich weiß nicht, aus Österreich kenne ich das von Ingrid Philippe, die ist Infrastrukturvorständin der InfraGo und war vorher Landeshauptfrau von Tirol. Die hat gesagt, in Österreich kennt sie keinen Widerstand gegen Bahnstrecken. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. In Deutschland gibt es das schon. Und auch im großen Umfang. Jetzt bauen wir hier eine neue U-Bahn durch die Stadt. Und zwar große Baustellen mitten in einem urbanen Umfeld. Kaum bis keine Kritik, große Unterstützung. Wir, anderes Thema, Taxifahrer sind ja durchaus Menschen, die auch mal lautstark ihre Meinung sagen können. Wir stellen die gesamte Hamburger Taxiflotte auf E-Mobilität um und zwar im Einklang mit der Branche. Und zwar nicht jetzt einfach nur so, wir haben jetzt ein Förderprogramm, aber wir haben auch ein Gesetz erlassen. Am 01.01.25 werden in Hamburg nur noch emissionsfreie Taxen konzessioniert. Und so ein drittes Thema, Jungfernstieg, um jetzt mal so ein Straßenumbauprojekt zu benennen, ist ja in Hamburg eine bekannte Straße, vielleicht sogar bis in die Schweiz. Ja, da haben wir einfach den Autoverkehr rausgenommen und wir bauen den jetzt tatsächlich um. Und zwar im Konsens. Es gibt daran keine Kritik. Sogar die CDU hat gesagt, ich habe gesagt, Busse dürfen da noch fahren. Die CDU hat gesagt, könnt ihr es bitte zur Fußgängerzone machen. Das ist die Lage mittlerweile. Was nicht heißt, dass es keine Kritik gibt, aber was eben auch zeigt, dass vieles gelingt. Aber es gelingt eben auch nur, weil man es wirklich will und diesen politischen Willen eben auch deutlich macht. Mhm.
Wie siehst du die Rolle der deutschen Automobilindustrie in dieser Diskussion? Es ist ja so, dass die Shuttles, die du irgendwann bestellen möchtest, die kommen ja sicher nicht von der deutschen Automobilindustrie. Man hat sie ein Stück weit auch wieder aus dem autonomen Fahren rausgenommen, macht es bestenfalls jetzt als Fahrerassistenzsystem in der Luxusklasse. Viele Hersteller haben ja Premium-Strategie ausgerufen, wie Mercedes, Audi und so weiter. Eigentlich hätte man ja die besten Spieler vor Ort für neue Mobilität, aber man hat den Eindruck, die haben sich in ganz andere Segmente entwickelt und sind gar nicht sozusagen die idealen Partner für das, was du vorhast.
Ja, also ich bin jetzt quasi, ich sag mal so, wir sind ja im Norden der Republik und Daimler und BMW sind im Süden der Republik, deswegen sind die jetzt auch nicht ganz unsere natürlich, also unsere ersten Ansprechpartner. Und wir sehen da auch wenig Berührungspunkte in der Strategie mit der Strategie, die wir haben. Bei Volkswagen ist das so, dass ich da durchaus einen Autokonzern sehe, der mit sich ringt. Ob er weiterhin, ich sage jetzt mal, ausschließlich privat besessene PKWs verkaufen möchte oder aber sagt, nein, ich möchte auch Mobilitätsdienstleistungen verkaufen, weil genau das macht er nämlich in Hamburg mit einer Tochter, die heißt Moja. Wo er sagt, okay, ich stelle hier ein nicht stadtweites, aber ein On-Demand-Mobilitätsangebot zur Verfügung, was 1,3 Millionen Menschen in Hamburg erreicht. Das ist Europas größtes elektrisches On-Demand-Ride-Pooling-System und ich investiere viel Geld darin, dort auch tatsächlich autonome Fahrzeuge fahren zu lassen. Und insofern sind wir, ist das natürlich jetzt erstmal eine, jetzt für Volkswagen-Verhältnisse kleine Tochter, aber natürlich trotzdem schon ein Investment, was jetzt auch nicht so ganz klein ist, zu sagen, ich möchte in die Richtung mich entwickeln, auch das Thema Mobilitätsdienstleistungen, digitales Backbone an dieser Fragestellung, also die Orchestrierung dieser Fahrzeuge zu unternehmen. Und da sind wir auch in einem engen Austausch. Und insofern bin ich da schon ganz dankbar. Und das ist auch ehrlicherweise mein Ziel. Ich möchte, dass diese Technologie es auch in Deutschland gibt. Sie ist nicht deswegen zwingend nur in Deutschland entwickelt, aber dass deutsche Automobilhersteller sich auch mit diesem Markt beschäftigen. Und wir machen das noch mit einer zweiten Firma, Bentler, die eine Tochtergesellschaft gegründet hat, die heißt Holon, die ein etwas anderes Fahrzeug baut, nämlich ein Fahrzeug, was ja so zwischen 10 und 15 Leute transportieren kann, sodass wir zumindest jetzt zwei deutsche Firmen haben, die sich hier auf den Weg machen, die auch schon eine ganze Menge können und die Fahrzeuge bauen, auch für unterschiedliche Einsatzzwecke. So, weil wir wollen am Ende des Tages ein erfolgreiches System. Den ÖPNV werden wir revolutionieren müssen an dieser Stelle oder auch wollen. Es ist auch aus meiner Sicht dringend überfällig. Und das wollen wir natürlich am liebsten mit der deutschen Industrie machen.
Kannst du eigentlich bereits heute so eine, ja, so ein bisschen Bild skizzieren, wie sich Hamburg als Stadt verändert, wenn das Realität wird, was du gerade geschildert hast? Weil im Moment ist ja so, dass wir wahrscheinlich etwa ein Drittel der Fläche für Verkehrsinfrastruktur brauchen. Und jetzt durch diese neuen Möglichkeiten, von denen wir gerade gesprochen haben, kann man das Stadtbild von Hamburg ganz anders darstellen. Gibt es da schon so Entwürfe? Arbeitest du mit Stadtplanern zusammen, wie man im Prinzip Hamburg und Stuttgart neu erfinden kann?
Ja, also es ist so, dass ich bin ja nicht Stadtentwicklungssenator, da gibt es eine eigene Behörde für. Aber ich arbeite mit der Behörde natürlich eng zusammen, weil das auf ganz vielen Ebenen ja letztlich verwoben ist. Ne? Die Frage zum Beispiel, wo entwickelst du Stadt an neuen Orten, also neue Stadtteile entlang der Verkehrsachsen natürlich, am besten entlang der Bahnachsen. Aber eben auch die Frage, die du ansprichst, nämlich die Frage, wie kommen wir dahin, dass wir ja die Straßen neu denken letztlich. So. Und die Straßen neu denken führt aus meiner Sicht nicht zwingend dazu, dass wir weniger Platz brauchen, weil wir andere Nutzungsfunktionen dort unterbringen wollen. Und zwar letztlich jetzt erstmal ganz platt, wenn ich möchte, dass Menschen Radfahren, muss ich einen Radweg bauen, auf den Menschen gerne Radfahren. Und der ist dann schon 2,50 Meter breit und hat ein Protektionselement zum Autoverkehr und auch abgesetzt vom Fußverkehr, weil auch Fußgänger wollen nicht von Radfahrern überfahren werden. Das ist ja schon Platz, den ich brauche, und zwar in jede Richtung. Das Thema Schwammstadt und das Thema Grün spielt natürlich auch immer eine große Rolle, wenn wir die Stadt umbauen. Auch Hamburg rühmt sich, ich glaube, 227.000 Straßenbäume zu haben. Jeder Baum ist hart umkämpft. Ich sage ausdrücklich als grüner Senator, wir leben nicht in einem Museum, wir müssen auch Bäume fällen, aber wir werden am Ende mehr nachpflanzen müssen, als wir fällen wollen oder fällen müssen. Und das heißt, wir brauchen auch dafür Platz. Wir brauchen Platz für Versickerungsflächen. Hier regnet das andauernd. Ist in der Schweiz ja auch nicht ganz unbekannt, dieses Phänomen. Und deswegen, die Stadt wird anders. Sie wird grüner. Sie wird vor allen Dingen auch ruhiger. Und sie wird, und das ist das Spannende, in der Verkehrsinfrastruktur leistungsfähiger. Weil wir sind ja eine wachsende Stadt. Wir haben jetzt ungefähr 1,9 Millionen Einwohner. Vielleicht werden wir irgendwann mal die 2-Millionen-Grenze überschreiten. Und diese mehr Menschen haben ein mehr Bedürfnis an Mobilität. Die Kanten der Stadt Hamburg, also von Hauskante zu Hauskante, sind ja gebaut. Das heißt, ich muss die mehr Mobilität auf derselben Fläche organisieren. Und das geht nur, oder das geht leistungsfähig am besten dann, wenn der Einzelne im Durchschnitt weniger Platz einnimmt. Und das Auto ist einfach das Verkehrsmittel, was mit Abstand den meisten Platz benutzt. Und deswegen natürlich auch hat man im Kern dieses Thema, ob man im Stau steht, was nicht mein Ziel ist, hat man aber im Kern jetzt nicht mit dem Fahrrad oder nicht mit der Bahn, sondern das hat man immer nur mit dem Auto, weil es da so viele Autos gibt, die so viel Platz brauchen, dass sie dann auch im Stau stehen.
Immer wenn ich nach Deutschland komme, dann versuche ich natürlich ganz bewusst multimodal unterwegs zu sein. Und so eine Hürde ist diese ganze IT-Welt in gewisser Weise. Ja. Hamburg hat eine andere App als Berlin, da gibt es dann Yelby, München hat wieder was ganz anderes. Dann ist mir es manchmal schon zu blöd, mir die App runterzuladen, weil ich muss ja erstmal wieder lernen, wie die eigentlich im Einzelnen funktioniert. Müssten wir jetzt nicht auch auf der Seite mal so den großen Wurf kriegen, so eine deutschlandweite Mobilitäts-App, wo alles drin ist, um diese Hürden, die Intermodalität oder Multimodalität birgt, da sind viele Hürden dabei, um die möglichst niedrig zu halten für die Menschen und um auch Personen wie mir die Ausreden zu nehmen, ja, das ist halt viel zu kompliziert, jetzt nehme ich halt doch das Taxi, anstatt dann mit dem Bike oder mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren.
Also ja, aber gleichzeitig auch muss man natürlich auch ein bisschen vor zu viel, sag mal, wir müssen die Realität in den Schritten ändern, wie wir sie können. Mhm. So, und vielleicht muss man einmal sagen, mein Gefühl ist, aber das frage ich dich jetzt auch, dass Deutschland noch etwas anders funktioniert als die Schweiz, weil die SBB ist, und ohne dass ich die jetzt in irgendeiner Form abwerten will, weil das ein tolles Unternehmen ist, ist natürlich, wenn du von Basel nach Zürich fährst, ist das jetzt eigentlich Fernverkehr oder ist das eigentlich Nahverkehr?
Ja, genau.
Ist das eigentlich das, was der IC heißt, ist das eigentlich eine S-Bahn oder ist das ein IC? Mhm. So. Und das ist natürlich zwischen Basel und Zürich, das ist nicht ein Ballungsraum, aber ich glaube, es gibt da viele Pendler oder zwischen Bern und Zürich oder was auch immer. So, das heißt, die Logik, dass du sozusagen auch tatsächlich an den unterschiedlichen Orten alles benutzen können willst, weil du da dauernd bist, ist auch, glaube ich, ein bisschen größer in der Schweiz. Wir haben für das Deutschland-Ticket hier untersucht. Das Deutschland-Ticket ist ja quasi nicht die Technik, sondern ist ja quasi eine erstmal analoge Idee. Nicht ein analoges Medium, aber eine analoge Idee, diese ganzen Probleme durch eine Flatrate zu lösen. So, und dann haben wir untersucht, wie viele Leute sind im HVV eigentlich unterwegs mit dem Deutschlandticket, die nicht aus dem HVV kommen. Das waren 8%. Das heißt, die meiste Mobilität, die ich hier organisiere, ist erstmal die Mobilität für die Menschen, die hier sind. Und das merke ich auch in einer eigenen Mobilität. Und ich bin schon ganz schön quer durch die Republik und die Welt unterwegs, dass die meiste Zeit bin ich ja schon hier. Also ich mache bestimmt 9 von 10 meinen Wegen definitiv auch in Hamburg. So, das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir organisieren eine App, wo das zunächst einmal für Hamburg gut klappt. Und da haben wir, die ist nicht perfekt, hatte auch noch viele Defizite, aber dort haben wir eine Integration, erstens natürlich vom HVV, zweitens von Moja als On-Demand-System, drittens vom Carsharing, viertens von den Scootern. Mhm. Dazu wird noch kommen Taxi und Stadtrat. So dass wir alle Verkehrsmittel in einer App haben, mit einer Anmeldung und einmal sozusagen Zugriff auf alles. Trotzdem, was noch fehlt, ist ehrlicherweise, unsere Echtzeitauskunft muss besser werden. Zweitens, durchgebuchte Reiseketten, durchgebuchte Preise. Also da geht auch noch was nach oben. Und jetzt sagst du, und das bitte auch noch in Berlin und München und Köln. So, und da hast du recht, da müssen wir kommen. Es gibt für den ÖPNV immerhin das Thema DB Navigator. Ne? Der kann schon ziemlich viel auch in den Verkehrsverbünden. Aber ich möchte auch, und da werden wir auch auf die anderen Städte zugehen, sowas zum Beispiel mit Berlin abgleichen und besser vereinen. Das wird aber noch ein Schritt sein, weil ich meine aber trotzdem umgekehrt, weißt du, die Tierroller oder die Emmy-Scooter oder die, Miles-Carsharing-Fahrzeuge, das sind ja in Berlin zwar nicht dieselben, aber die gleichen. So, und das sind ja dieselben Firmen. Das heißt, wenn ich einmal das für eine Stadt habe, kann ich das auch für mehrere Städte haben. So, das heißt, gerade bei den Großstädten sehe ich genau so ein Potenzial auch. Und das ist aber einer der Schritte, die auch noch tatsächlich entwickelt werden müssen. aber weil eben auch 90% der Mobilität oder eher sogar noch mehr in der Stadt selbst ablaufen, zumindest in Hamburg ist das so, lohnt es sich natürlich erstmal diese App auch zu optimieren.
Absolut. Und natürlich auch die Mikromobilität in die ÖV-Struktur zu integrieren, was ja
total
in vielen Fällen überhaupt
total
nicht der Fall ist.
Ne? Ich war gerade in Taiwan, ja, und in Taiwan, da gibt es U-Bike, das ist sowas wie Stadtrad in Hamburg, also so ein Leihfahrradsystem. Und da kannst du quasi in jeder Stadt mit derselben Easycard und derselben Anmeldung kannst du deinen Zug bezahlen und auch dein U-Bike bezahlen. Das ist schon ziemlich cool, aber die Entwicklung war da eine andere. Da war das so, dass quasi die Fahrradfabrik gesagt hat, wir stellen euch jetzt gegen euren Widerstand so mehr oder weniger dieses Stadtradsystem dahin und wir stellen das übrigens in alle Städte hin und dann ist es auch dasselbe System.
Mhm. Super. Agnes, wir könnten noch ewig weiter diskutieren. Du bist Senator für das faszinierendste Thema, das es derzeit gibt.
Ich finde es auch toll, das Thema.
Danke für deine Zeit. Wir wissen um deinen engen Terminkalender und es ist wie immer eine Freude, mit dir über solche Themen zu sprechen. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir auch. War sehr nett.
Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann!